Deutschlandfunk, Europa heute.
Dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Spanien hat gewählt. Was die Arbeiter und die Menschen in den Vororten nun von ihren Volksvertretern erwarten, das schildern wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem blicken wir in Europa heute auf die Situation der Serben im Kosovo vor dem kleinen Balkangipfel heute Abend im Kanzleramt und fragen, warum der Rechtspopulismus in Portugal keine Rolle spielt. Die Sozialisten vom Ministerpräsident Sanchez haben die Parlamentswahlen in Spanien mit knapp 29% der Stimmen gewonnen. Es ist zwar ihr bestes Ergebnis seit 11 Jahren, aber dennoch haben sie eine klare parlamentarische Mehrheit deutlich verfehlt. Die konservative Volkspartei PP musste das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte hinnehmen. Sie kam auf nur 16,7%. Wie erwartet hat die rechtspopulistische Vox-Partei den Einzug ins Parlament geschafft, mit rund 10% der Stimmen. Sie gibt sich als Verteidiger der Einheit Spaniens und will besonders hart gegen die katalanischen Separatisten vorgehen. Das Ergebnis der Rechtspopulisten lag allerdings deutlich unter den Prognosen. Dennoch wird die Regierungsbildung auch diesmal wieder schwierig und Ministerpräsident Sanchez stehen komplizierte Koalitionsgespräche mit kleinen, regionalen und linken Parteien bevor. In den Arbeitervierteln rund um Madrid hoffen die Bürger, dass es mit der Regierungsbildung diesmal aber schneller geht, um die dringenden Themen endlich anzupacken. Hans-Günther Kellner berichtet.
Es ist der traditionelle Tag der Tortilla in Vallecas, einem Arbeiterstadtteil im Süden von Madrid. Hier haben alle schon gewählt. Jetzt sitzen sie bei Omelette und Bier in einem Schrebergarten beisammen. Hier in Vallecas sind die Leute stolz auf ihr Viertel, sagt Rosa Maria Perez. Wir sind normale Leute, wir schlagen uns hier so durch. Rosa Maria Perez ist die Vorsitzende der Nachbarschaftsvereinigung, die Anwohnerinteressen gegenüber Behörden vertritt. An sie wenden sich ihre Nachbarn zuerst, wenn ihre Kinder keinen Platz an einer öffentlichen Schule finden oder sie zu lange auf einen Arzttermin im Gesundheitszentrum warten müssen. Doch im Wahlkampf war all das kaum ein Thema, sagt sie. Die Politiker sprechen lieber über die großen, scheinbar grundsätzlichen Themen als konkrete Dinge. Das ist ihnen wohl zu lokal. Vielleicht bringen solche Sachen auch weniger Stimmen. Nicht nur in Vallecas haben die Menschen darum den Eindruck, dass sich die große Politik weit von ihren Problemen entfernt hat. Ignacio Urquizu glaubt, den Grund dafür zu kennen. Er war in der nun zu Ende gegangenen Legislaturperiode 2 Jahre lang Abgeordneter für die Sozialistische Partei. Viele Politiker und Journalisten sind nie aus der Innenstadt herausgekommen. Sie kennen die Arbeiterstadtteile oder die kleineren Städte in der Provinz nur aus dem Fernsehen. Wir sehen uns morgens im Parlament, später beim Essen und am Abend bei einer Buchvorstellung. Aber dort, wo die einfachen Leute leben, gehen wir nicht hin. Der 40-Jährige kehrt nicht mehr ins Parlament zurück. Er wird an der Madrider Universität wieder Soziologie unterrichten. Über die einfachen Leute hat er ein Buch veröffentlicht. So sind wir. Ein Porträt der gewöhnlichen Leute, hat er es genannt. Der Durchschnittsspanier hat eine geringe berufliche Qualifikation, lebt entweder in den Außenbezirken der Großstädte oder in den Städten der Provinz und verdient weniger als 1.500 Euro. Und? In den Arbeitervierteln liegt die Quote der Schulabbrecher bis zu 20% über der in den Vierteln der Besserverdienenden. Die Lebenserwartung ist dort niedriger, weil Krankenhäuser und Gesundheitszentren überlastet sind. Die öffentlichen Dienstleistungen funktionieren schlechter. Hinzu kommt Angst vor einer digitalen Zukunft. Zu alledem muss der einfache Spanier auch noch den Spott der Medien ertragen. Der Soziologe zitiert Studien, nach denen Menschen mit schlechter beruflicher Qualifikation in Fernsehserien häufiger lächerlich dargestellt werden als Geschäftsleute. Dennoch hat sich der Durchschnittsspanier offenbar jetzt nicht massiv für die neue ultrarechte Partei Vox entschieden, sagt Urquizu erleichtert. 10% bekam die Partei, er hatte ein besseres Ergebnis befürchtet. Ob Vox ein gutes oder schlechtes Ergebnis hat, hängt ganz klar vom Wahlverhalten der einfachen Leute ab. Sie sind schlechter informiert als die urbanen Besserverdiener, sind aber ideologisch stärker verwurzelt. Sie stehen politisch eher leicht links der Mitte. Das Ergebnis zeigt, dass ihre Ideologie hier eine Brandmauer war, die die Rechtsextremen nicht überwinden konnten. Doch das muss nicht so bleiben. Ignacio Urquijo will sein Buch als Warnung und als Handlungsanweisung an die neuen Abgeordneten im spanischen Parlament verstanden wissen. Die Politik müsse wieder relevant für die Lebensverhältnisse der Menschen werden, fordert er. Und auch Rosa María Pérez im Madrider Arbeiterstadtteil Vallecas meint, die Politiker sollten weniger gegenseitig auf sich einschlagen. Sie sind ja schließlich unsere Volksvertreter. Das Wichtige ist nicht der Wettbewerb zwischen den Parteien, es sind die Bedürfnisse der Menschen.
Was die Arbeiter nach der Wahl in Spanien erwarten, schilderte uns Hans-Günther Kellner. Vor lauter Brexit liegen viele andere Baustellen in oder am Rande der EU brach. So auch der Konflikt zwischen Serbien und seiner ehemaligen Provinz Kosovo. Vor einem halben Jahr wurden die Gespräche zwischen Belgrad und Pristina abgebrochen. Stattdessen gibt es einen Zollstreit und andere Provokationen beiderseits der Grenze. Eskaliert war der Streit bei der Diskussion über einen neuen Grenzverlauf bzw. einer Neuaufteilung der Gebiete, damit am Ende in Kosovo nur noch Albaner leben und in Serbien nur noch Serben. Auf Initiative von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron soll heute im Kanzleramt ein neuer Versuch unternommen werden, das Verhältnis zwischen Serbien und Kosovo zu verbessern. Dazu sind die Regierungschefs der westlichen Balkanstaaten wie Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Kosovo eingeladen, sowie die EU-Mitglieder Slowenien und Kroatien. Wie der Alltag einer serbischen Familie im Kosovo aussieht, das schildert uns Clemens Fehrenkotte.
Es ist schon dunkel auf dem Hof der Familie Jovanovic. Die Hunde schlagen an, die spärliche Außenbeleuchtung lässt erahnen, wo das Wohnhaus und die Gewächshäuser sind, in denen 40.000 Paprikapflanzen gedeihen. Hier in einer kleinen Enklave rund 10 Kilometer südwestlich von Pristina lebt Jarko Jovanovic mit seiner Frau und den Kindern. Über den Kiesweg geht es zum Wohnhaus, die Außentreppe hoch in den ersten Stock. In der großen Wohnküche bietet Jarko Kaffee an und Saft und kommt dann auf sein Dorf zu sprechen. Was hier das serbische Umfeld anbetrifft, hier im Dorf waren wir ausschließlich ein rein serbisches Dorf. Jetzt ist das Verhältnis schon 60 zu 40. Viele Menschen haben ihre Grundstücke verkauft und das beeinflusst natürlich auch ein bisschen die Sicherheitslage. Rund 130.000 Serben leben im Kosovo, das nach dem Krieg 1999 zunächst unter internationaler Aufsicht stand und 2008 seine Unabhängigkeit erklärte, die von Serbien nicht anerkannt wird. Die meisten Serben wohnen in den drei nördlichen Landkreisen rund um die de facto geteilte Provinzstadt Mitrovica. Doch viele, wie die Familie Jovanovic, leben versprengt über das ganze Landesgebiet in kleinen Ortschaften und Dörfern. Warum in seinem Dorf die Anzahl der serbischen Bevölkerung zurückgeht, Jarko braucht nicht lange nachzudenken. Weil sie sich hier nicht sicher fühlen, weil es keine Arbeit gibt, wegen der schlechten Situation. Wenn 10 oder 15% schon gehen, dann fragen sich die anderen, wenn die schon gehen, dann gehe ich auch. Das ist eine Kettenreaktion. Die Kinder werden morgens mit einem Schulbus zu serbischen Schulen gefahren, in denen die serbischen Bildungspläne gelten. Die Krankenversicherung Serbiens gilt auch für die serbischen Einwohner im Kosovo. Die Rentenzahlungen kommen ebenfalls aus Belgrad. In jeder Hinsicht seien die Serben im Kosovo von Belgrad abhängig, sagt die serbische Menschenrechtsaktivistin Sonja Bisako, die langjährige Chefin des Helsinki-Komitees in Belgrad. Sie leben wirklich am Existenzminimum. Die Jobs, die sie haben, haben meistens mit den lokalen Gemeinden etwas zu tun, genauso das Bildungs- und das Gesundheitssystem, das von Belgrad bezahlt wird. Und deswegen bleiben sie. Die meisten arbeiten nicht und leben von Sozialhilfe. Die beklagen sich nicht viel über Albaner. Das ist in der letzten Zeit nicht der Fall, weil die Atmosphäre sich geändert hat. Ihre Beschwerden richten sich eher auf Nordmitrovica und auf Belgrad, weil die manipulieren. Es ist eine Art Mafia-Bande, die alle lukrativen Jobs abgreift. Es gibt nicht viele Investitionen von keiner Seite. Und diejenigen Serben, die Geld haben, bringen das Geld in der Regel nach Serbien, weil sie nicht wissen, wie ihre Zukunft da unten sein wird. Am Küchentisch der Jovanovics nicken Žarko und sein Freund Wladimir Živković. Die Lage sei wirklich für sie schwierig, sagt Wladimir, der in Pristina für eine internationale Nichtregierungsorganisation arbeitet. Sie wissen nicht, wie sie sich organisieren sollen. Sollen sie in diesen Gemeinden bleiben oder umziehen, auswandern? Wie sollen sie ihr Leben organisieren? Die Debatte über einen möglichen Gebietsaustausch zwischen Serbien und Kosovo, von dem seit Monaten die Rede ist, verfolgen Žarko und Wladimir mit gemischten Gefühlen. Entscheidend sei doch, meint Wladimir, dass die wirtschaftliche Lage besser werde. Der Rest sei ihm eher egal. Ich verstehe es wirklich nicht und das interessiert mich auch nicht sehr, welche Art von Grenzen es geben wird. Ich interessiere mich nur für meine wirtschaftliche Lage, wie die meisten Menschen. Wenn man ein gutes Leben hat und alle hier im Kosovo keine Probleme haben und sich keine Sorgen machen müssen über ihr Leben hier, was auch mit den Kindern wird, wenn sie sich sicher fühlen und der Alltag klappt, dann meine ich, wer kümmert sich dann darum, wie die Grenzen und andere Dinge aussehen?
Vor dem kleinen Balkangipfel heute in Berlin schilderte Clemens Fehrenkotte den Alltag einer serbischen Familie im Kosovo. Portugal ist eines der wenigen Länder in der EU, in der rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien keine Rolle spielen. Dafür ist das Land aber eines von wenigen in Westeuropa, in dem die kommunistische Partei weiterhin stabil ist. Bei Parlamentswahlen erreicht sie rund 8% der Stimmen. Und in den ländlichen Kommunen sowie im Industriegürtel südlich von Lissabon sind sie immer noch eine der einflussreichsten Parteien. Gibt es in Portugal also keinen rechten, aber sehr wohl einen linken Populismus? Thilo Wagner hat einen alten Kommunisten getroffen.
Enrique Carreras steht im Feuerwehrgebäude am Südufer der Tejo-Lagune und schaut aus dem breiten Fenster. Vor sich sieht er seinen alten Arbeitsplatz, die mittlerweile stillgelegte Werft Lixnave, die zu Beginn der 70er Jahre über die weltweit größte Trockendockanlage verfügte. 15 Jahre lang arbeitete er dort als Metallarbeiter und über 20 Jahre lang, zwischen 1986 und 2008, war er Stadtrat in Almada, eine 180.000 Einwohnergemeinde in fester Hand der portugiesischen kommunistischen Partei. Heute ist der Altkommunist Vize-Feuerwehrpräsident und pensioniert. Doch an seinen Parteieintritt erinnert er sich noch ganz genau. Kurz nach der Nelkenrevolution war das, als die Kommunisten die fast 10.000 arbeiterstarke Werft kontrollierten und für Lohnerhöhungen kämpften. Doch die Motive für seinen Parteieintritt waren viel persönlicher.
Wissen Sie, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen im Alentejo. Als mein Vater 14 Jahre alt war, verdiente er sich als Wasserträger sein Geld. Eines Tages brachte er den Arbeitern in einer Mühle etwas zu trinken. Einer musste mal austreten und sagte zu meinem Vater, stopf du mal so lange den Weizen in die Mühle. Mein Vater tat das, stolperte, kam in die Mühlräder und verlor so seinen linken Arm. Er hat sein ganzes Leben lang bis zu seinem Tod die gleiche Rente bekommen. Einen Escudo und 20 Centavos. Das hat mich immer zornig gemacht. Wie konnte man so mit einem Menschen umgehen? Es hat in mir ein Bewusstsein für die Politik geweckt.
Mitte der 80er Jahre wechselte Carreras von der Werft ins Rathaus. Auf nationaler Ebene gingen die Kommunisten keine Bündnisse ein und hielten auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion als einzige westeuropäische kommunistische Partei an den Prinzipien des Marxismus-Leninismus fest. In den Kommunen im Süden Lissabons und im Alentejo waren die Kommunisten so stark, dass sie zwangsläufig politische Verantwortung übernahmen.
Ich kann natürlich über ganz große politische Projekte sprechen, aber wenn vor der Haustür eines Mitbürgers ein Müllcontainer steht, der keinen Deckel hat und es stinkt und die Fliegen surren umher, dann will dieser Bürger nichts über mein großes Projekt wissen, sondern verlangt von mir, dass ich das Müllproblem so schnell wie möglich löse.
Mit dem Eintritt Portugals in die Europäische Gemeinschaft im Jahr 1986 geriet der Industriegürtel im Süden Lissabons in eine schwere Krise. Die Werft, auf der Henrique Carreras einst angeheuert hatte, wurde im Jahr 2000 geschlossen. In Almada nahm die Arbeitslosigkeit zu und trotzdem blieb die Zustimmung für die Kommunisten bei über 40%. Carreras spürt noch heute, wie dankbar ihm die Menschen für seine Arbeit sind. Seinen unermüdlichen Einsatz für die Partei und Gewerkschaften bezahlte er jedoch mit einem hohen Preis.
Wir haben alles für die Partei gegeben. Ich sah meinen Sohn so selten, dass er mit 13 Jahren seine Mutter ganz normal Mama nannte und mich nicht Papa, sondern nur Enrique. Ich hatte Glück, dass meine Frau dann beide Elternrollen übernahm und es alles gut ausging. Aber andere Parteikollegen mussten zusehen, wie ihre Kinder auf einen schlechten Pfad kamen und drogenabhängig wurden.
Die jüngere Generation grenzte sich von ihren kommunistischen Vätern ab. Viele wählten gar nicht, die einen suchten in urbanen Subkulturen wie dem Punk oder dem Rap nach Antworten, andere liefen einer Gruppe von Rechtsradikalen zu, die für ihre brutalen Gewaltexzesse in Lissabon in den 90er Jahren berüchtigt waren. Doch rechtsextreme Parteien erreichten nie den Erfolg, den etwa der Front National in französischen Arbeitervierteln in Nord- und Ostfrankreich zunehmend verbuchen konnte. Sei das auch ein Erfolg der Kommunisten gewesen? Henrique Carreras nickt zustimmend. Die KP habe immer offen die Interessen Portugals und der Portugiesen verteidigt. Im Parteiprogramm nennt sich das noch heute linker Patriotismus. Dahinter steht auch die Ablehnung der wirtschafts- und finanzpolitischen Integration Portugals im Rahmen des Euroraums. Europa ist für die portugiesischen Kommunisten häufig ein Synonym für den grenzenlosen, ungebremsten Kapitalismus. Und hinter diesem Denken versammelt die KP auch heute noch viele Portugiesen, die als Folge der EU-Osterweiterung ihre Jobs verloren. Portugal müsse als Staat unabhängig von anderen Ländern sein, denn solche Abhängigkeiten hält der Altkommunist für gefährlich. Und dann schaut der 72-Jährige durch seine eckige Brille auf die ehemalige Schiffswerft. Bei den Kommunalwahlen 2017 erreichte die KP in Almada immer noch 30% der Stimmen. Sie verlor aber zum ersten Mal seit dem Beginn der Demokratie das Bürgermeisteramt an die Sozialistische Partei.
Wir wussten früher, wir sind die Arbeiterklasse, wir werden ausgebeutet und der Unternehmenschef verdient sehr viel Geld und beteiligt uns nicht an den Gewinnen. Solch ein Denken bringt die Leute zusammen, um gemeinsam für ein besseres Leben zu kämpfen. Aber wie ist das heute? Zum Beispiel bei jemandem, der in einem Callcenter arbeitet. Hat er das gleiche Klassenbewusstsein wie wir Industriearbeiter früher? Ich glaube nicht.
Auch wenn Altkommunisten wie Henrique Carreras sich Sorgen um die Partei machen, dient die KP immer noch als Bollwerk gegen den Rechtspopulismus. Mit einer ungewöhnlichen Mischung aus linkem Patriotismus, eurokritischer Haltung und einer bürgernahen Lokalpolitik schaffen es die Kommunisten in Portugal, weiterhin viele Unzufriedene und Verlierer der Globalisierung hinter sich zu bringen.
Thilo Wagner berichtete. Morgen geht es an dieser Stelle um die Rolle des portugiesischen Präsidenten als Prellbock gegen den Rechtspopulismus. Gleich geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Tag für Tag. Dort geht es unter anderem um Poesie und Religion. Mein Kollege Andreas Mein ist im Gespräch mit Sebastian Kleinschmidt, dem Dichter. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.